Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Hey, ab in den Urlaub der Sonne hinterher. Hey, oh, was geht? Hello zum letzten Stuffing Fakten und Flurfunk vor der Sommerpause. Die Sommerpause, die André einläutet, weil er eben auch schon auf dem Weg in den Urlaub ist und weil tatsächlich Sommer, Sonne, Sonnenschein 1:1 die Überschrift des heutigen oder des aktuellen Marktlage-Reports ist. Deswegen starte mal rein, oder?
Ja, jetzt hast du mir das vorweggenommen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und schon schlagen wieder die Bomben ein. Aber das wäre dann vielleicht wieder zu negativ gewesen. Aber
warum kommt dann gleich immer deine LinkedIn-Bilder, die du da so erstellst? Die sind nie rein blühende Wiesen, sondern es ist immer irgendwas, was im Hintergrund lauert.
Es tut mir wirklich leid, liebe Zuhörenden. Wir wollen ja wirklich positiver sein, aber es war diesmal wirklich so, ich schreibe die Konjunktur, dann und dann hier kann ich noch ein und dann hier auch schön und jetzt gehe in Sommerurlaub und schicke nochmal eine schöne Nachricht raus. Ich drücke auf Senden und dann lese ich auf NZZ wieder Krise im Iran. Der Herr Trump sagt, die sind alle doof und wird wieder großflächig bombardiert. So, jetzt habe ich gerade nochmal geschaut. Im Moment ist es, wenn wir hier gerade aufnehmen, ist es gerade ruhig in der Straße von Hormuz nach den tödlichen Attacken. Aber es ist natürlich extrem schwer, weil die treuen Zuhörenden wissen, was es für Auswirkungen auf uns haben wird. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Ich fahre gerade nach Kroatien, habe gerade getankt. Ich habe es jetzt schon gesehen, was das für eine Auswirkung haben wird. Ich habe wieder über 2 Euro getankt.
Ja.
Vor ein paar Wochen habe ich noch für 1,66 getankt. Also Energiepreise gehen wieder hoch.
Der Tankrabatt ist ja auch weggefallen.
Geht wieder runter. Ja, Tankrabatt ist natürlich weggefallen. Hatten wir natürlich nicht in der Schweiz.
Ach so.
Also hab's erst hier in Deutschland. Nee, sowas haben wir nicht. Das ist ja, wir sind da ja marktwirtschaftlicher unterwegs in der Schweiz. Und bin jetzt hier in München und geht's dann gleich los nach Kroatien. Und dann war ich schon schockiert und unsere Wirtschaft wird genauso schockiert sein. Und alle, die treu zuhören, wissen den Zusammenhang von Bruttoinlandsprodukt oder erwarteter Entwicklung in der Zukunft. Das heißt, unsere Endkunden werden wieder reservierter werden. Die Energiepreise gehen hoch, die Industrieproduktion runter. Der Arbeitsmarkt wird sich wieder ein bisschen zurückziehen. Das heißt, dieser Run, den ich jetzt in diesen Newsletter geschrieben habe, ist höchstwahrscheinlich schon wieder obsolet oder zumindest ein Teil davon. Das heißt, Sommer, Sonne, Sonnenschein war, bis ich auf Send gedrückt habe. Und jetzt sieht es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders aus. Aber wer weiß, was morgen passiert. Vielleicht ist ja morgen wieder die große Friedensverhandlung mit dem besten Deal ever.
Ja, ich weiß, dass manche Zuhörer spirituell jetzt nicht so unbedingt angehaucht sind. Aber diejenigen, die dafür ein offenes Ohr haben und sich damit so ein bisschen beschäftigen, wissen ja, dass wir in einem Zeitalter sind, beziehungsweise ja die Gesellschaft momentan in einem Zeitalter ist, wo Veränderung und Umbruch des Bestehenden an der Tagesordnung ist. Und das wird uns auch noch über die nächsten Jahre begleiten. Das heißt, da geht es eben auch einfach darum, ja, Entwicklungen auszubalancieren. Wir hatten die letzten Jahre immer sehr viel Konstanz und Stabilität und Sicherheit und jetzt ist eben gar nichts mehr sicher. Und das ist das neue Real. Das zeigt sich ja tatsächlich auch im Tagesgeschäft. Ich denke, dass die Unternehmen zunehmend sich jetzt auch darauf einstellen werden, dass nichts sicher ist, weil es wird einfach nicht so sein. Und das sieht man ja auch an den Informationen heute so, morgen so, heute so, morgen so. Und trotz alledem haben wir stetig so kleine Schritte nach oben. Also es bleibt die Hoffnung, dass die Unternehmen einfach sagen, okay, es bringt ja nichts, jetzt einfach nur zu verharren, wird die Dinge ja auch nicht sich weiterentwickeln lassen. Also deswegen hoffen wir alle einfach mal, dass sich die Unternehmen mehr und mehr in diesem Status quo der Veränderung und stetigen Unsicherheit einfach zurechtfinden, ne, und dort ihren Weg gehen.
Muss ja. Und das sind die besten Zeiten für Comedians, die sich über den Herrn Trump lustig machen können, und für Newsletter-Schreiber, weil jede Woche irgendwas Neues ist. Also man kann die Lage immer wieder neu beeinflussen oder neu bewerten. Ich weiß nicht, ob das Steffingpreneur so erfolgreich gewesen wäre, wenn ich das in 2015 gelauncht hätte, wo nun wirklich gar nichts los gewesen war.
Genau. Ich hatte übrigens in dem Zusammenhang, weil du ja jetzt vorhin auch kurz nochmal das BIP erwähnt hattest, gedacht, was können wir denn vielleicht noch an interessanten Zahlen, neuen Zahlen reinbringen? Und du hattest dich ja auch in dem aktuellen Newsletter auf die Prognose für 2026 bezogen.
Ja.
Und da war es eigentlich durchgehend von denen, die man so anguckt, Sachverständigenrat, Bundesregierung, Deutsche Bank, jeweils 0,5%. Also eine Positiventwicklung, KfW Research 0,7%. Und da habe ich gedacht, es wäre doch interessant, sich nochmal anzuschauen, wie war denn eigentlich der Verlauf? Deswegen haltet euch fest, Stichwort Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe einen kleinen BIP-Verlauf, preisbereinigt, nicht kalenderbereinigt. Wo der Unterschied ist, können wir vielleicht kurz nochmal drüber sprechen danach. Es startete sehr positiv in 2017 mit 2,8, 2018 1,1, 2019 1,0, 2020, Corona-Jahr, minus 4,1% BIP. Dann 2021 3,9%, das war dann der Boom, 2022 1,8%. Und dann 2023, das haben wir alle gemerkt, minus 0,9, 2024 minus 0,5, 2025 0,2 und 2026 prognostiziert, preisbereinigt 0,5%. Also das heißt, man sieht eigentlich so im Verlauf auch die Entwicklung und kann hoffen, langsam aber stetig, so wie du es ja eigentlich auch immer sagst, ne, entwickeln sich die Sachen positiv. Was interessant ist, nur eine kleine Nuance, wenn man das ganze Preis- und Kalenderbereinigt angucken würde, ist das Wachstum, das 2026er BIP, geringer als 0,5%. Da würde es nur bei 0,3% wahrscheinlich liegen. Woran liegt es? Kalenderbereinigt bedeutet, man schaut sich an, wie viel, sag ich mal, reale Arbeitstage hatten, ja. Und dieses Jahr jetzt 2026 liegt sehr günstig für den Arbeitgeber. Also das heißt, die Feiertage etc. sind weniger als im Vorjahr, weswegen die Leute einfach mehr arbeiten. Und damit natürlich die reine Produktivität. Also es kommt zwar mehr raus, weil mehr Arbeitstage, aber wenn man das wirkliche Wachstum vergleichen möchte, müsste man eben das Kalenderbereinigte hernehmen. Und da würde man dann so in etwa 0,2% wohl abziehen, weshalb wir Preis- und Kalenderbereinigt für 2026 bei 0,3 liegen würden. Und bei 2025 liegt Kalender- und Preisbereinigt auch bei 0,3. Das heißt, wir haben eigentlich einen Querschritt gemacht. Warum liegt 2025 nur bei 0,3? Weil 2024 ein Schaltjahr war und einen Arbeitstag mehr hatte. Das hatte einen leichten Effekt. So, weißt du Bescheid, ne? Also, dass ihr das einmal
Wahnsinn.
So im...
Jetzt wissen wir, was preisbereinigt, kalenderbereinigt und saisonbereinigtes Bruttoinlandsprodukt ist.
Genau, normalerweise, wenn man so die Daten draußen hört, spricht man meistens von preisbereinigt. Und wenn man das in der Fortfolge der Daten anguckt, ist es ja auch legitim. Da kann man ja die Entwicklungen dann auch entsprechend betrachten. Ja, mich hat es jetzt einfach nur interessiert, wie die Produktivität tatsächlich wirklich steigt, ne? Und dann ist es natürlich, wenn man sich Preis- und Kalenderbereinigt anguckt, natürlich das Relevantere. Und hat dann da eigentlich eher einen Sidestep. Aber ich fand es ganz spannend, die Folge mal zu sehen. Ne? So die Entwicklungen nochmal. Corona war schlecht, nach Corona-Boom. Und das hat man natürlich jetzt am BIP auch ganz schön gesehen.
Genau. Und dann der Zusammenhang halt mit dem Arbeitsmarkt und dann auf Staffing und dass der Wachstum vom BIP ein Vielfaches sich ausschlägt, sowohl positiv als auch negativ auf unsere Branche. Das sieht man auch in dem Chart im Staffingpreneur Marktlage Newsletter. Kann sich jeder reingucken und das bedeutet halt, wenn wir 0,3 haben, dann werden wir, wenn das so ist, wie du sagst, wenn es 0,3 im Vergleich zu 2025 ist, dann werden wir höchstwahrscheinlich nicht wachsen in unserer Staffing-Marktlage, sondern wir werden dann 2026 auch auf einem neutralen oder leicht negativen Niveau verharren, weil bei 0,3 ist zumindest in diesen alten Charts noch keine allzu positiven Impulse merklich.
Ja.
Ja, also da brauchen wir schon ein bisschen mehr. 2027 wird dann das Wachstumsjahr. 2026 bleibt das Verteilungsjahr.
Ja, plant ihr da eigentlich, du hattest ja mal mit Lünendonk zusammen diese Metastudie gemacht, ne, wie
ja.
sich sozusagen die Volumen entwickelt haben, die Marktvolumen. Und das hört ja dann 2022 auf. Also im Prinzip, ich weiß gar nicht, wann ist die Studie rausgekommen? 2023 dann oder so? Gibt es da mal eine Fortfolge?
Ja.
Also führt ihr das irgendwie fort? Weil es wäre ja schon interessant dann über die Zeit.
Wenn irgendjemand von euch mit 10.000 Euro überweist, dann machen wir das gerne bis tagesaktuell weiter. Aber das macht Lündonk leider nicht unentgeltlich. Und damals haben wir dafür bezahlt. Und im Moment ist unser Verband nicht in der Lage, das Cash so aus dem Barkasse rauszubringen. Das heißt, wir müssen da jemanden finden, der dafür bezahlt.
Ja, Studien sind teuer. Das bringt uns vielleicht ganz kurz zu einem Einschub nochmal. Gehaltsstudie. Also ihr habt euch ja dann entschieden, Gehaltscheck dem auch so ein bisschen dann den Vorrang zu geben, ne, im Vergleich zu dieser Wachstumskurve oder Staffing-Markt-Volumen-Kurve. Kostet natürlich auch Geld. Also das heißt, um sicherzustellen, dass das jetzt nicht irgendwie versandet und wir tatsächlich auch gute Ergebnisse draus bekommen, brauchen wir Teilnehmende. Deswegen, wenn du noch nicht teilgenommen hast, genau, und du bist angestellt oder Geschäftsführer, Geschäftsführerin eines Unternehmens im Bereich Staffing, dann bitte ausfüllen, weiterleiten an deine Mitarbeiter und das Ganze unterstützen, weil ja, die Daten konsumiert immer jeder gern, die Informationen, aber daran teilhaben.
Am liebsten umsonst.
Ja, aber es gibt nun mal nichts umsonst wie immer im Leben. Ne? Also
ist
deswegen
so. Ist
nicht viel eurer Zeit, aber kann entsprechend auch euch und dem Markt helfen.
Ja, unbedingt. Wenn wir nicht auf 600 kommen, dann werden wir es nächstes Jahr nicht mehr aufsetzen. So einfach ist das, weil dann lohnt sich das ganze Geld nicht, wenn man nicht auf... Im Moment sind wir, da können wir 4 von 16 Fragen auswerten. Und die interessanten Fragen sind dann halt erst die späteren. Ja. Das heißt, jetzt können wir ein Mittel finden, was ist das Gehalt? Vielleicht noch ein Unterschied zwischen Mann und Frau.
Aha.
Und zwischen Recruitment und Consulting. Aber wir können dann nicht mit der Menge, die wir haben, in die Städte reingucken. Wir können nicht auf Vertragsarten vergleichen.
Ja, brechen die Studienteilnehmer sofort so früh ab, oder wie?
Also es ist die generelle Teilnahme, die da ist, die total unterirdisch ist. Also wir brauchen mindestens 600 Leute, um eine gute Auswertung für unsere Fragen fahren zu können.
Okay.
Alles drunter ist statistisch dann nicht valide. Weil wenn du, kleiner Exkurs in die Statistik, wenn du halt jetzt beispielsweise, ich möchte Contracting und Perm unterscheiden, ich möchte Contracting, Perm, Mann und Frau unterscheiden. Ich möchte Contracting Perm Norddeutschland und Süddeutschland unterscheiden. Dann ist halt die Summe, die am Ende da rauskommt bei so einer Studie, wenn du nur 300 Leute hast, sind es dann 6 Leute in dieser Gruppe. Und du brauchst halt eine bestimmte Anzahl pro Gruppe, 60, 90, 100, damit du da was vergleichen kannst. Und ansonsten können wir halt wirklich nur die großen Fragen miteinander vergleichen. Und das ist dann sehr schade, weil wir haben ja unsere Studie sehr engagiert ausgelegt. Und letztes Jahr gab es auch genügend Teilnehmende. Ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären.
Ja, ich weiß es auch nicht. Aber letzten Endes kann man ja auch nur vermuten. Und die Vermutung ist einfach, ja, ich weiß das, ich sehe den Link, aber ich klicke nicht drauf. Warum? Weil ich die Zeit nicht investieren möchte oder weil andere Dinge wichtiger sind. Ja, genau. Das ist ja auch okay. Nur es ist so vielleicht auch ein bisschen das Zeichen der Zeit. Es geht eben auch mal nicht immer nur um einen selber, sondern man darf auch verstehen, dass die Gemeinschaft nur dann stark ist, wenn man seinen Teil zur Gemeinschaft beiträgt. Und wenn man jetzt hier das Thema Recruiting und Staffing-Gemeinschaft anschaut, dann profitiert natürlich jeder innerhalb der Branche von diesen Vergleichen, um sich zu orientieren, um wettbewerbsfähig zu sein, gute Leute anzuziehen und andere Schlüsse eben auch entsprechend zu ziehen, ja, zu wissen, wie gehe ich in Verhandlungen rein etc. pp. Nur um eben die Branche als Ganzes nach vorne zu bringen, darf eben jeder seinen Beitrag leisten, genauso wie es eben auch in vielen anderen Lebensbereichen so ist, ne? Dass man da die Bewegung wieder zurück hat, dass eben die Beteiligung einfach am Ganzen auch wichtig ist und nicht nur der eigene Vorteil gesehen wird.
Ist definitiv so, du sprichst mir da aus der Seele, aber wir können nur appellieren und betteln und bitten und hoffen, dass ihr jetzt mitmacht. Ich plane, also das kann ich nicht beeinflussen, außer jemand, der zuhört, sagt, sie wollen das sehen, dann mit ein paar tausend Euro kriege ich das auch sicherlich realisiert mit der Lündonk. Aber eine Sache, die ich gerade plane, oder die Zuhörenden wissen ja, meine Beverage-Kurve, die ich bis jetzt immer auf den Gesamtmarkt runterziehe. Und so ein kleines Side-Projekt, was ich mir jetzt über die Sommerferien aufgeschrieben habe, ich möchte diese Beverage-Kurve jetzt erstmal mit Defense, ich habe mir jetzt mal den Defense-Markt rausgesprochen, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über die 6 Wachstumsmärkte und der Verteilungsjahr und dass du dich halt, wenn du dich in solche strategisch lukrativen Märkte bewegen kannst, es dir besser geht. Ich gucke mir jetzt mal die Beverage-Kurve vom Defense-Markt an und mache eine größere Staffing-Check-Artikel über den Defense-Markt, wie sich der Defense-Markt in Stellen runterbricht. Was bedeutet überhaupt der Defense-Markt? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass es nicht alles waffenproduzierende Jobs sind, sondern sehr viel Supporte und mache ich meinen großen Staffing-Check-Defense. Das ist so meine Sommeraufgabe.
Sehr gut. Vielleicht magst du kurz nochmal abholen, was ist die Beverage-Kurve, was beleuchtet die?
Ja, unbedingt. Das ist meine Lieblingskurve und muss eigentlich jeder kennen, wenn er sie angeschaut hat. Und zwar bringt das die Arbeitslosenquote in Bezug auf die Vakanzrate. Und die Vakanzrate ist die Anzahl der offenen Positionen und Abhängigkeiten von der Erwerbsgesellschaft. Das sind also zwei Variablen, die sich verändern. Aber wenn man das dann in die Vakanzrate zur Arbeitslosenquote in Bezug setzt, dann sieht man eine schöne Entwicklung über die letzten 20, 25 Jahre in Deutschland und kann das einordnen, ob wir in einer zyklischen Bewegung nach oben oder nach unten sind oder ob wir uns in einer strukturellen Krise befinden. Und alle sagen ja jetzt, diese Krise, die wir dieses Jahr erlebt haben, war so schlimm wie noch nie. Ja, habe ich in den letzten 20 Jahren noch nie erlebt, sagen ziemlich viele Geschäftsführer. Und das ist halt einfach, weil wir menschlich sind und auf die Vergangenheit gesehen das Negative vergessen und das Positive uns lieber erinnern. Ich war bei der Bundeswehr. Heutzutage, wenn ich mich mit meinen Bundeswehrkollegen treffe, dann reden wir immer, wie geil alles war. Aber die 3 Monate Grundausbildung, da war ich definitiv an der Grenze meiner Leidens- und kognitiven Fähigkeiten angekommen. Aber darüber redet heute keiner mehr. Und genauso ist es mit der Beverage-Kurve. Wenn wir unsere jetzige Situation im Verhältnis zu den letzten 25 Jahren sehen, war es definitiv wesentlich schlechter 2005 bis 2008. Da waren wir in einer strukturellen Wirtschaftskrise. Da sind wir im Moment nicht. Teile unserer Wirtschaft sind in einer strukturellen Wirtschaftskrise. Das heißt, wenn man diese Beverage-Kurve, und das ist auch die Zielsetzung, die ich damit erreichen will, nach Defense mache ich Automotive, um den Counterpart zu sehen, um einfach zu sehen, welche Branche ist gerade in einer zyklischen, also zum Beispiel Defense ist zyklisch ansteigend, würde ich mal mutmaßen, oder ist meine Hypothese und das möchte ich belegen. Und Automotive ist in einer strukturellen Krise. Und das kann man anhand diesen Graphen sehen. Und schön ist natürlich, dass man dann auch eine Entwicklung sieht, weil das, was wir vorhin besprochen haben, ja, Bruttosozialprodukt ist ja immer nach hinten geguckt. Du hast jetzt die Entwicklung der letzten 5 Jahre da und dann können wir sagen, ja, so war's. Aber mit der Beverage-Kurve sehen wir halt relativ monatsgenau, wie die Entwicklung ist. Entwickelt sich das hoch, entwickelt sich das runter? Und dann können wir so eine kleine Aussage treffen, wie das Moment ist und wo wir uns hinbewegen. Und das finde ich ganz wertvoll. Ist ziemlich kompliziert, aber wenn man sich es einmal, zweimal durchgelesen hat, dann versteht man es sehr schnell.
Ja, also letzten Endes geht es darum zu schauen, wie hoch ist die Arbeitslosenquote. Ne? Die entwickelt sich ab einem gewissen Wert in eine strukturelle Krise sozusagen. Ne? Und das ins Verhältnis zu setzen, wie viele Stellen sind durchschnittlich ausgeschrieben, also die Vakanzrate
auf die Erwerbsgesellschaft. Ne? Das ist ganz wichtig, weil die Erwerbsgesellschaft ist ja massiv gewachsen in Deutschland in den letzten 10 Jahren. Geht jetzt dann in der Zukunft wieder zurück mit den Babyboomern. Das heißt, wir verlieren jetzt wieder jedes Jahr 1 Million von der Erwerbsgesellschaft. Aber das ist die zweite wichtige Variable in dieser Vakanzrate, also die offenen ausgeschriebenen Stellen in Abhängigkeit von der Erwerbsgesellschaft.
Dann ist ja, okay. Das würde ja wenn dann, weil du sagst, wir haben jetzt einen Zuwachs gehabt an Erwerbsbevölkerung. Das würde ja im Zweifelsfall, wenn dann die Quote der Arbeitslosenquote dann so ein bisschen hin und her verschieben, oder?
Also nee, Arbeitslosenquote ist ja immer ein Prozentanteil von der Leuten, die arbeitslos gemeldet sind, im Vergleich zu erwerbstätigen Zahl. Also das Prozent verändert sich sozusagen nicht, weil es ja relativ auf die absolute Zahl ist. Genauso übrigens wie die Vakanzrate. Genau. Nur ist halt das Volumen von dem ganzen Konstrukt dann anderes.
Okay, also du sagst dann 2005 bis 2008 war die Situation wesentlich schlechter in der Form, dass wir wesentlich mehr Arbeitslose hatten und weniger Positionen ausgeschrieben waren.
Genau, also auf die Wirtschaft gesehen war das so, auch als die Finanzkrise war wesentlich verheerender als die Corona-Krise. Von dem Aspekt, ja, von dem Zahlenaspekt, auch wenn das gespürt vielleicht anders ist, weil in der Finanzkrise nicht dieses Doomsday-Szenario lag, bei der Corona-Krise vielleicht noch ein paar Leute gedacht haben, jetzt geht die Welt unter, weil es wirklich, ich kann mich erinnern, 1, 2, 3 Wochen war es wirklich eine bizarre Situation, gell, wo man nicht mehr wusste, wie es weitergeht.
Ja.
Aber so von der Wirtschaftszahlen, was sich mit dem Arbeitsmarkt entwickelt hat, war die Finanzkrise wesentlich verheerender wie die Corona-Krise, wenn ob schon auch nur zeitlich befristet und danach ging es munter weiter und hoch Richtung Vollbeschäftigung.
Ja, nochmal ein wertvoller Ausflug. Danke, dass du uns da nochmal mit reingenommen hast, auch mit diesem Bezug zu, okay, war es wirklich noch nie so schlimm oder ist es am Ende auch nur wieder eine subjektive Empfindung? Also sehr, sehr hilfreich.
Ja, aber sage ich gerne an unsere Politiker, wenn jemand zuhört, bitte fangt an zu arbeiten, weil wenn wir so weitermachen, dann steuern wir auf eine strukturelle Krise hin und wir brauchen jemand wie den Gerhard Schröder, der parteiübergreifend seine eigene Partei missachtend eine Agenda aufsetzt und strukturelle Reformen anstößt, unser Sozialversicherungssystem, unsere Arbeitswelt zukunftsfähig macht. Sonst wird die Entwicklung in Richtung strukturelle Krise gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Was würdest du sagen, sind da die wichtigsten Dinge, die passieren sollten aus deiner Sicht?
Boah, wollen wir das wirklich in einen Fakten- und Flurfunk?
One.
Ja. Also ich habe da so eins. Du weißt ja, ich habe eine sehr schweizerische Perspektive drauf und das mögen viele in Deutschland nicht, wenn man das so sagt, aber wir müssen uns in Deutschland grundsätzlich mehr demokratisieren, um mehr unangenehme Entscheidungen von der Gemeinheit mittragen zu lassen, weil sonst am Ende in Deutschland sind es immer die Politiker, die was falsch machen. Und ich bin 100% über, ich war auch Politiker. Politiker wäre nicht Politiker, um das Volk zu betrügen. Ja, das ist auf keinen Fall, sondern die setzen sich mit ihrem Herzblut, mit ihrer persönlichen Zeit ein, um das Land besser zu machen. Aber in Deutschland ist es oft so, dass wenn was dann gemacht werden muss, es die Politiker waren. Und da, glaube ich, müssen wir mehr den Souveränen, und der Souveräne ist das Volk, mit reinholen in Abstimmung. Da bin ich 100%ig davon überzeugt, dass das ein wichtiger Schritt für Deutschland wäre, weil dann kann man weniger meckern, sondern dann kann man abstimmen. Und auch wenn es dann wehtut in der Abstimmung, wenn was rauskommt, was man so nicht denkt oder was nicht europäisch oder keine Ahnung, wenn es eine unangenehme Abstimmung wird, muss man es auch aushalten können, weil die Deutschen leben in Deutschland und die müssen darüber entscheiden, wie sie Deutschland in der Zukunft gestalten wollen. Das wäre der größte Punkt, den ich in meinen Diskussionen über das immer mitgehe, also das Demokratieverständnis, weil darüber können dann alle anderen Probleme, auch wenn es dann schmerzhaft ist, gelöst werden. Ja. Aber wenn die Leute sich abgehängt fühlen und sich nicht involviert fühlen in diesen Meinungsbildungsprozess, vor allen Dingen, wenn es negativ wird und es kommen ein paar negative Themen auf uns zu, Rentenversicherungssystem, Sozialversicherungssystem, Krankenkassensystem, am Ende kann man dann immer nur leicht sagen, die Politiker waren es und dann kommt die Unzufriedenheit und dann wird anders gewählt und dann passieren unschöne Sachen. Deswegen, Demokratisierung ist für mich Schritt Nummer 1 in Deutschland.
Ja, ein guter Aspekt, ne? Da wären, glaube ich, dann die Einzelnen auch nochmal eher angehalten, sich mit den Pros und Kontras von gewissen Entscheidungen auseinanderzusetzen, ne? Weil am Ende hat ja jede Entscheidung Vorteile und Nachteile und im Zweifelsfall regen sich dann immer die Berufsgruppen oder die Gruppen auf, die sich benachteiligt fühlen, während andere sagen, naja, aber eigentlich ist es ja auch gut, weil, ne? Und wenn man sich dann aktiv damit auseinandersetzen muss, weil man selber eine Stimme abgeben muss, ist vielleicht auch nochmal ein anderes Bewusstsein da.
Ja, und jetzt hast du mich natürlich angetriggert, jetzt bin ich voll drin, weil ich ja total motiviert bin. Und wenn man es halt geschichtshistorisch sieht, wenn man Reform verpasst, dann ist die Konsequenz eine Revolution. Ja, es passiert irgendwas Größeres, Systemumgreifendes. Und wenn wir in Deutschland nicht Reform schaffen, weil Besitzstandsgruppen diese Reform verhindern, ja, jeder will ja nichts abgeben, ist auch total verständlich, dann führt es nur zu Schlimmeren. Und das Einzige meines Erachtens, wie man diesen Reformstau überspringen kann, indem man der Wahlbevölkerung das Zugeständnis lässt, über wichtige Sachen mit abzustimmen. Kann man nicht über Nacht machen, muss ein demokratischer Ausbildungs- und Willensbildungsprozess sein, aber auf dem Weg sollten wir uns in Deutschland meines Erachtens nach sehr, sehr stark begeben.
Vielen Dank für diesen Impuls.
Ich möchte damit sagen, ich bin kein AfD-Wähler, weil die AfD ist die einzige oder eine der wenigen Parteien, die Demokratisierung Abstimmungs- und Wahlentscheidungsdingern in ihrem Parteiprogramm mit fest hat. Ich glaube, diese Volkpartei hat es, Bolt-Partei hat es auch noch, aber es sind so die einzigen zwei. Die Großparteien stehen da im Moment leider nicht sehr stark dafür. Zumindest, wenn ich richtig informiert bin, könnte mir gerne widersprechen oder das Gegenteil behaupten.
Gern natürlich über alle Kanäle, LinkedIn, E-Mail etc. Jeder, der mit uns darüber
Kritik
bitte mehr her damit. Kritik und natürlich positive Dinge auch. Ne? Also das heißt, das ist ja auch unser Benzin, der uns antreibt. Feedback jeglicher Art ist sehr willkommen. Gut, worauf gucken wir denn noch so Schönes? Es ist ja jetzt auch ein Quartalsabschluss. Ne? Das erste Halbjahr 2026 ist rum. Gibt es sonst noch eine Entwicklung, die wir anschauen müssten? Eigentlich nicht, ne?
Haben wir in den letzten Fakten und Flurfunk schon über den Podcast mit Tempen gesprochen? Nee. Hatten wir?
Hatten wir nicht.
Nee. Doch? Nee. Ja, das ist nochmal so eine positive Entwicklung gewesen, bei mir persönlich. Oliver Hecker von Tempen war ja bei mir im Podcast und der kam, als wenn ich es geplant hätte, sehr zeitnah mit der Lündong-Studie für Zeitarbeitsunternehmen raus. Und da ist ja die Firma Tempen die am stärkst wachsenden, 12 oder 14%, kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern, während fast alle anderen abgestraft sind oder zurückfallen. Und da kam der Podcast natürlich zur richtigen Zeit. Und das letzte Mal, wo ich geguckt habe, letzte Woche oder so, waren es 4.800 Downloads an der Stelle. Also hat sehr stark eingeschlagen, wurde sehr stark diskutiert, hat sehr viel Activity geholt und hat zwei interessante Ansätze, die, deswegen habe ich das gesagt, die auch sehr gegen den Trend gehen. Ja, also Tempen steht sehr für ein flächendeckendes Niederleistungsnetz, während alle anderen Niederlassungen abbauen. Ja, das ist das eine. Und das andere, wo sie sagen, sie arbeiten sehr effizient, sehr viel mit Technologie und Automation in den Niederlassungen, also sehr schlank und sehr schlagkräftig. Das sind eigentlich ihre zwei Erfolgsrezepte, die er gesagt hat, die dazu führen, dass sie wachsen. Und jetzt gab es direkt Leute, die gesagt haben, ja, bei 12%, die haben ja irgendwie 27 in Notleidenschaft befindende Personaldienstleister, also Temp-Unternehmen gekauft. Ja, stimmt, aber er hat es mal rausgerechnet. Die Hälfte dieser 12% ist durch anorganisches Wachstum und die andere Hälfte auf organisches Wachstum zuzuführen. Also sie haben auch ihre Aufgaben richtig gemacht und wachsen aus ihrer Kernmannschaft heraus. Mhm. Also auch es gibt auch positive Nachrichten. Müssen wir oft öfters drüber reden, über Leute, die in so einem Markt outperformen, die zweistellig wachsen. Gibt es nicht viele, aber finde ich, sollten wir uns mal drauf fokussieren.
Ja, genau. Ja, gut, die Conclusio für den Einzelnen, was kann man daraus mitnehmen, hast du ja schon geschlussfolgert, also weiterhin eben auch auf die Prozesse zu schauen, um effizienter zu werden, ne, und dort eben Profitabilität zu steigern. Und zum anderen, gut, nicht jeder kann jetzt irgendwie Niederlassungen dazu kaufen, das ist sicherlich ja auch ein Grund, warum das Niederlassungsnetz weiter ausgebaut wird, weil natürlich die Unternehmen, die man kauft, entsprechende Standorte mitbringen, ne, und man auch erstmal schaut, was macht man denn mit denen. Ja, vielleicht die Konklusion, die man da ziehen kann, in gewisser Form auch manchmal entgegen dem Markt zu gehen. Ne? Also wenn es jetzt Unternehmen gibt, die eben Standorte abbauen, dann gibt es sicherlich auch Kunden vor Ort, die sich wünschen, der Personaldienstleister wäre näher vor Ort und um die Ecke und würde mal vorbeikommen. Davon profitieren natürlich dann diejenigen, die das nicht machen. Ne? Also da den Markt auch mal anzuschauen und zu gucken, wohin entwickelt sich der, ist das eben auch das, was eigentlich dem Kundenbedarf gerecht wird oder kann ich mich da nicht vielleicht auch explizit genau auch positionieren, ne?
So ist das. Genauso ist das zu sehen.
Jetzt habe ich im Report, da ist ja relativ, wir haben ja jetzt eine relativ knappe Folge. Ich glaube, wir haben die letzten erst vor 2 Wochen oder so aufgenommen. Auch die Marktlage jetzt vom Vormonat ist nicht so viel signifikant anders geworden. Wir haben ja gesagt, ne, das einzig Beständige ist die Veränderung. Was ich allerdings dennoch spannend fand, war, Der Aufschwung im freiberuflichen Bereich, da hast du ja einmal verglichen die Projekte gesamt im Vergleich zum Vorjahr, Ende Juni 2026 plus 5,7%. Wenn man allein den Juni vergleicht, sind es plus 12,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der stärkste Zuwachs des laufenden Jahres und ein Plus von 10,4% zum Mai. Also da stehen die Zeichen positiv. Permi, unser Permi-Kind ist ja weiterhin etwas zurückhaltend. Ne? Von den Skills her gibt es eigentlich keine Veränderung. Engineering, stabilstes Segment, IT, ja, findet sich in den Positionen, die gebraucht werden. Ne? Ist rückläufig und die anderen Funktionen, Accounting, HR und so weiter, gibt es eigentlich keine Veränderung. Marketing unter Druck über die KI-Themen. Und die Zeitarbeit, da hast du ja nochmal diesmal ein anderes Diagramm, eine andere, wie soll man sagen, Darstellung mit reingenommen von Lünendonk, die eine Befragung gemacht haben bei den Personaldienstleistern, was sie vermuten, wo die kommenden 2 bis 3 Jahre eine steigende Nachfrage zu erwarten ist. Und da ist natürlich ganz klar, mit 89% erwarten die Personaldienstleister eine Steigerung im Rüstung- und Defense-Bereich, ne, Luft- und Raumfahrt 61%, Pharma, Elektrotechnik, Konsumgüter dann nachgelagert. Und die, wo am wenigsten vertraut wird und wo eine steigende Nachfrage zu erwarten ist, sind welche Bereiche? Überraschenderweise.
Automotive und Maschinenbau.
Automotive und Maschinenbau. Genau. Also eigentlich die Bereiche, wo wahrscheinlich in den letzten
Kernbereiche.
Ja, wo die letzten Jahre oder Jahrzehnte das Tool der Zeitarbeit gut eingesetzt wurde. Ne? Einfach wirklich rückläufig, was am Ende ja auch in dieses ganze Thema reinpasst. Wandel von Industrie zu Dienstleistungssektor, ne? Und dass sich da wirklich nachhaltig die Themen auch verschieben.
Ja, und was ich in der anderen, die hatte ich da jetzt noch nicht gebracht, die habe ich mir in der Präsentation, also alle, die bei mir das Premium haben, Premium Staffingpreneur-Ding haben, kriegen aber die Präsentation immer noch zugeschickt, ist noch, wo man es wirklich klar sieht, die Entwicklung der Zeitarbeit, wie das von der Industriearbeit abhängig ist und dass halt mit der Abnahme der Industrieproduktion auch ganz klar die Arbeitnehmerüberlassung da leidet. Das heißt, da ist ein, wenn man in diesen zyklischen oder strukturellen Wortduktus bleiben, ist die Arbeitnehmerüberlassung aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Industrieproduktion in einer strukturellen Krise.
Ja.
Die sie jetzt lösen muss.
Da ist die Frage, wo werden sich eventuelle Bedarfe hin verschieben? Ne? Was sind noch Bereiche, wo Zeitarbeit eingesetzt werden kann? Natürlich ist es der kaufmännische Bereich, IT-Bereich, Engineering-Bereich, aber sicherlich ja auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe heute auch eine Anschrift von einer Beraterin bekommen, mit der hatte ich in der Vergangenheit mal telefoniert, weil sie eben in die Personalberatung wollte, hat sich jetzt dann umentschieden und bietet jetzt Buchhaltungsservice an, also vorbereitende Buchhaltung und so Unterstützung beim Thema Angebotserstellung, Rechnung und Mahnwesen. Und da habe ich ihr dann auch geschrieben, naja, das sind alles Bereiche, die man eigentlich sehr gut automatisieren kann mittlerweile schon. Also sie sollte sich vielleicht eher Gedanken machen, das nicht physisch, händisch anzubieten nach Stundenlohn, sondern sollte sich vielleicht mal überlegen, ob sie ihren Kunden eher Automatisierungen diesbezüglich einrichtet, weil bei mir laufen die Rechnungen, läuft das Mahnwesen, laufen die Angebote auf Knopfdruck, vollautomatisiert und auch die Buchhaltung kannst du entsprechend, also das, was dafür notwendig ist, kannst du ja auch schon sehr gut über Agenten und über Tools weitestgehend automatisieren, dass die Frage ist, naja, ist in dem Bereich dann überhaupt jemand erforderlich? Also alles, was so niedrigere Qualifikationen angeht, ist sicherlich auch im kaufmännischen Umfeld bedroht, früher oder später, ne?
Genau, ich habe auf der Talent Pro mit paar Endkunden gesprochen, also mit HR-Leuten. Und da haben mir ein paar gesagt, dass PSOs, das sind Partnerfirmen von Hays, schon anbieten, dass Hays die Person verkauft und sie die Automatisierung für die Person. Weil du gerade Buchhaltung sagst, genau in dem Bereich. Finde ich auch einen interessanten Aspekt.
Ist das nicht auch so ähnlich wie das, was Headfound anbietet?
Plant anzubieten, gesagt, ja, genau. Oder dabei plant ist, das anzubieten. Genau.
Ja. Ah, okay. Das heißt, da kommt praktisch der Spezialist und bringt die Automation für das Generische entsprechend
genau,
mit,
damit diese eine Platzierung quasi 2,5 oder 3 Arbeitsstellen ersetzen kann.
Abdeckt, ja.
Finde ich
okay,
spannend.
Ja, spannendes
Bild.
Szenario.
Also diese Kombination von unserem Job. Ja, also verkaufst du quasi nicht nur 100% Kapazität, sondern du verkaufst 150 oder 200% Kapazität. Ich finde das ein spannendes Gedankenspiel.
Ja, du musst halt dann das Unternehmen sehen, ne? Die Vorteile, die sich daraus ergeben, wären ja dann budgetär. Ich würde mal sagen, die Person wird dann trotzdem zu 100% angeboten, oder? Oder pricen die dann auch 150? Wahrscheinlich.
Also ich glaube, die verkaufen dann das Placement, so wie wir es früher verkauft haben, und dann die Technologie dazu, die dann anders bezahlt werden müssen. Wie die bezahlt wird, weiß ich nicht.
Ach so, ja. Gut, dann ist natürlich dann die Frage, ne?
Ich war auf der Staffing Pro, auf der Talent Pro auch gewesen. Ich weiß nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Und
ich hatte dich, glaube ich, gefragt. Da hattest du einen Podcast gemacht, aber ich kann mich auch nicht
mehr
erinnern.
Ja, genau, der ist jetzt nämlich raus.
Wahrscheinlich habe ich getippt.
Mit Marcel Rütten bei Schicht im Schacht könnt ihr gerne, ihr Staffer, die ihr dazu hört, gerne hören, wie ich unsere Branche verteidigt habe gegen das interne HR, das von Marcel Rütten vertreten wurde. Und und wenn ihr interne HR seid, wenn ihr die Simone und mich anhört, weil ihr unserer Branche abgeschworen habt, aber immer noch ein bisschen nachweint und deswegen den Podcast anhört, könnt ihr auch gerne hören und uns sagen, wer eures Meinungs nach da ein Punktesieg errungen hat, ob es der Marcel war oder ob ich das besser gemacht habe, würde mich freuen, von euch zu hören.
Ja, das erinnert mich daran, wenn ich in meine Podcast-Katakomben zurückgehe. Ich habe 2019 das letzte Mal auf der Talent Pro, und da habe ich auch eine Podcast-Folge von 2 Folgen gemacht, so die darauf aufbaute, fühlen sich Personaler tatsächlich von den Personaldienstleistern, von den Personalvermittlern bedroht.
Ja,
und dann bin ich dann rumgelaufen und habe
du hast HR spontan ein Interview gefragt, so?
Genau, spontan Interviews, ne, mit HR-Verantwortlichen und habe ihnen so ein paar Fragen gestellt, ne, zum Thema, ja, wie können sich aus eurer Sicht Personalberater abgrenzen, auch im Rahmen der Akquise? Fühlt ihr euch bedroht durch Personalberater und so ein paar andere Fragen? Das war echt unterhaltsam. Es waren auch große, es ist zwar nicht hier so irgendwie die Müller GmbH um die Ecke, sondern ich kann mich ja immer, C&A hatte ich ein Recruiting oder ein HR-Verantwortlichen, von Mai-Theresa damals hatte ich jemanden und von, weiß nicht, ImmoScout oder so. Also es waren recht große Brands, die ich dann da interviewt hatte. Das war auch ganz spannend. Das war, ist aber schon ewig her. Also es ist Folge 18 und 19, glaube ich, in meinem Podcast. Also ganz, ganz am Anfang.
Und was kam raus?
Wie gesagt, auch auf Talent Pro. Ja, letzten Endes, das Witzige war ja, ich habe dann die Frage gestellt und habe gesagt, Mensch, so die Befürchtung von Personalberatern ist ganz oft, dass die HR irgendwie den Eindruck erweckt, sie würde sich bedroht fühlen und deswegen eben auch die Dienstleister ablehnen. Und es war eigentlich immer schallendes Gelächter. Also die haben immer gesagt, bah, haha, nee, auf gar keinen Fall. Und der Tonus war, oder die Conclusio am Ende war eigentlich, HR ist notorisch unterbesetzt. Die haben so wahnsinnig viel zu tun. Also sie bangen auf jeden Fall nicht um ihren Arbeitsplatz, sondern sie sagen halt, also wir sehen das als sinnvolle Ergänzung. In dem Falle, wenn unsere Netzwerke, unsere Recruiting-Kapazitäten nicht weiterkommen. Und also es war einhellige Meinung, nein, ich fühle mich nicht bedroht. Und es räumt auch so ein bisschen mit diesem Vorurteil auf, wenn ich, also ich höre es jetzt mittlerweile nicht mehr so oft, also ich bin auch nicht so oft eigentlich in der angestellten Fläche, also angestellte Personalvermittler in der Fläche, habe ich das Gefühl, die sagen sich das häufiger vor als die Solo-Selbstständigen beziehungsweise selbstständige Personalberater, die haben da schon ein bisschen dazugelernt. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich, das hat mich einfach damals genervt, wo ich mir denke, nee, also ich glaube das nicht, ne, und habe da natürlich jetzt nicht statistisch belegt, die befragte Grundgesamtheit waren jetzt keine 50, aber es waren im Prinzip alle, die ich gefragt habe, haben das auch glaubwürdig versichert, dass sie sich auf jeden Fall nicht bedroht fühlen, dass sie offen sind für Gespräche, halt genervt durch generische Ansprachen und deswegen ablehnend reagieren, wenn sie einfach den Eindruck haben, die anrufen, die haben sich nicht vorbereitet, die erzählen irgendwas vom Pferd, ja, und halten sich nicht an Absprachen und so weiter. Also das ist eher die Krux, ne?
Ja, okay. Also in dem Podcast hat man definitiv ein bisschen Ressentiments gehört. Also da gibt es schon noch Reibungsfläche auf jeden Fall. Aber hört euch das an und bildet euch eure eigene Meinung.
Möchtest du nicht spoilern?
Also ich finde, ich habe gewonnen.
Okay, gut. den Sieg davon getragen.
Ich finde, wir Stefan haben gewonnen.
Gut, dann lass mich nochmal hier so ein bisschen durchblättern. Haben wir denn sonst noch irgendwas, auf das wir uns hier fresh beziehen wollen? Ich habe eine Sache markiert, das war bei den letzten so auch nicht drin, aber es ist jetzt so ein bisschen aus dem Zusammenhang, ich sag's trotzdem. Du hattest beleuchtet, das Thema Investitionszurückhaltung wird strukturell. Also die KfW-Unternehmensbefragung 2026 erklärt, warum der Aufschwung nicht in der Breite ankommt. Hm. 46% der Unternehmen melden sinkende Nachfrage. Klar, nur 22% Zuwächse. Spannend auch, die Eigenkapitaldecke dünnt sich aus. 31% melden sinkende Eigenkapitalquoten. Der höchste Wert seit 2021. Der Kreditzugang erweist sich für 26% als schwierig. Der höchste Stand der Zeitreihe. Und nur noch 57% der Unternehmen investieren überhaupt. Also weniger als im Krisenjahr 2009. Da waren es 68%. Meist aber aus Ersatzmotiven, nicht aus Wachstumsambitionen. 92% sehen Investitionsbedarf. Nur 61% planen, ihn in den nächsten 12 Monaten zu decken. Also das sind letzten Endes die Zahlen für die Gefühle, die wir haben, wenn wir den Markt anschauen, dass Unternehmen natürlich erstmal ein bisschen zurückhaltend sind. Heißt aber nichtsdestotrotz, 57% der Unternehmen investieren. Also es ist trotzdem immer noch mehr als die, die nicht investieren. Und muss man halt finden, ne?
Ja, das ist die vertriebliche Herausforderung.
Ja. Ich hatte mir ja, hatte ich dir vorhin gesagt, die letzte Staffing-Fakten- und Flurfunk-Folge seit langem auch mal wieder angehört. Und da blieb für mich ein Loop offen, nämlich das Loop vom Flachwitz, auf den ich nicht kam in dem Moment. Und das ist vielleicht auch eine schöne Brücke und ein schöner Schluss so langsam, weil du fährst ja nach Kroatien. Ja, du fährst ja auch in den Urlaub. Hast du mal geguckt, wie sind die Temperaturen in Kroatien?
Nee, aber irgendwas zwischen 30 und 40 Grad, also auf jeden Fall ausreichend für mich.
Oh Gott, es ist richtig warm. Es wird ja jetzt dann auch die nächsten Tage hier in Deutschland wieder wärmer. Deswegen, was ist die Steigerung einer Hitzewelle?
Schmelzwelle.
Ein Tsuwami.
Ich sehe schon, wir müssen mal wieder ein Flachwitz im Medley auflegen.
Ja, und wenn es auch nur für uns ist, oder? Weil sonst jemand anders geil findet,
uns
außer
wir
selber,
ein Tsunami.
Die über uns lachen. Ja. Ein Tsuwami. Ja. Also daran muss ich tatsächlich denken, wenn ich daran denke, dass ich irgendwie bei 40 Grad am Wasser sitzen würde. Es ist einfach dann definitiv zu warm. Dann würde ich sagen, biegen wir so langsam in die Zielgerade ein. Gibt es sonst noch irgendwas, was du uns vor deinem Urlaub sagen möchtest?
Ich habe einen Podcast mit Frank Fercher aufgenommen. Der kommt im Juli raus. Tut schon mal bei Staffingpreneur euch abonnieren, damit ihr den nicht verpasst. Ist sehr interessant. Ich bin extra nach ins weit entfernte Gummersbach gefahren, um den Frank zu interviewen. Hat paar spannende Geschichten auch dabei. Also er hat ja gerade in Wirtschaftswoche oder Zeit irgendwo einen Artikel geschrieben, dass er die Zukunft vom deutschen Industriestandort extrem kritisch sieht. Darüber haben wir uns unterhalten.
Ja.
Und der kommt raus. Also hört mal ein bisschen Podcast, wenn ihr am Strand liegt. Und ansonsten wünsche ich euch bis zu unser Wiedersehen dann irgendwann im September, ja, wenn die neue Marktlage raus ist, wenn Simone und ich die Fakten- und Flurfunk aufnehmen, wünsche ich euch ganz tsunami-hafte Grüße.
Tsuwami-hafte Grüße, genau. Und wem das Material ausgeht nach dem Podcast mit dem
das wird von Frank Fercher?
Hacker. Nee, mit dem Christian Hecker.
Oliver Hecker.
Olli, genau. Mit dem
Mensch,
Olli.
Mensch, hast jetzt Namen nicht. Oliver, die Simone hat deinen Namen nicht mehr gewusst.
Ich bin Mitte 40, das kann schon mal passieren, dass mir irgendwas hier runterfällt. Also, wenn
Sieht
der...
Sieht aus wie 35, Simone.
No, das ist schon seit 10 Jahren. Nee, wenn euch der Podcast mit dem Oliver und mit dem Frank Fercher nicht ausreicht als Lektüre am Strand, dann sendet natürlich der Podcast der Personalberater-Coach durchgängig, ja, also jede Woche donnerstags, wie gewohnt.
Okay, ja, das hast du mir jetzt reinreihen müssen, dass du keine Sommerpause machst. Nee,
ich
mache
keine Sommerpause, natürlich, sowohl auf
ich
dem YouTube-Kanal
als auch keine Sommerpause, mein Marketing tut Content recyceln, heißt es. Also ich werde auch jede Woche was senden.
Aha, aber es war schon da. Es ist nicht neuer Stuff.
Doch, 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 ist neuer Stuff. Also ich nehme meine alten Artikel, zum Beispiel den Wachstumsartikel, und gebe eine kurze Interpretation, was sich in den letzten 6 Monaten seit dem Wachstumsartikel getan hat. Aber habe ich alle schon produziert.
Schriftlich meinst
deswegen du? Schriftlich und Podcast, Recap. Also es kommt was über den Äther.
Ja, also ihr müsst nicht traurig sein.
Geht zu Simone,
nein,
die ist immer tagesaktuell.
Könnt sowohl als auch hören, je nachdem, wonach euch ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch eine gute Restwoche. Nächste Woche kommt ja ein neuer Podcast bei mir raus. Ja, also deswegen, ihr müsst nicht so lange darben. Wir hören uns auf jeden Fall. Und André, komm gesund zurück, komm gebräunt zurück, komm in ganzen Stücken zurück. Wir brauchen dich hier in die Stuffing-Nation in der Dachwelt. Ja, freue mich. Auf bald.
Ich werd versuchen, keine wilden Sachen zu machen, Simon. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.